Radio 1.
Gleiches Recht für alle ist ja bekanntlich das Ideal. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Da gilt zunehmend das Recht des Stärkeren. Putin hat's vorgemacht, China steht vor Taiwan in den Startlöchern. Und Trump hat gerade eben mal Venezuela zu seinem, ja, ölbezogenen Protektorat erklärt. Beim Golf von Mexiko war es ja nur eine Umbenennung, aber der Hunger kommt offensichtlich beim Essen. Nun will er sich auch Grönland einverleiben.
We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security.
Ja, überall vor Grönland seien russische und natürlich auch chinesische Schiffe. Da müsse man zugreifen, das könne man sich nicht bieten lassen. Die militärischen Optionen, die dafür notwendig sind, hat er auch nicht ausgeschlossen, explizit. Mette Frederiksen, die Ministerpräsidentin von Dänemark, auch Staatsoberhaupt der 600.000 Grönländer, sieht schon ein Ende der NATO kommen, wenn denn Trump seine Annexionsgedanken wahrmacht. Darüber wollen wir sprechen mit der renommierten ehemaligen NATO-Strategin Dr. Stefanie Babst. Sie war 22 Jahre lang in hochrangigen Positionen für die NATO tätig. Schönen guten Tag und frohes neues Jahr, Frau Babst. Grüße Sie.
Ja, Ihnen auch, Herr Wibrich, ein frohes neues Jahr Ihnen. Hallo.
Die Unverfrorenheit von Trump ängstigt ja viele Menschen. Besorgniserregend ist ein anderes Wort. Wie besorgt sind Sie denn? Oder anders gesagt, wie wahrscheinlich ist es denn Ihrer Meinung nach Stand heute, dass Grönland irgendwann mal durch die USA annektiert werden?
Also besorgt bin ich nicht, eigentlich eher wütend, aber das ist eine andere Frage. Aber auf Ihre zweite Frage, aber auf Ihre zweite Frage einzugehen, wie realistisch ist es? Ich glaube, wir sind gut beraten, die Äußerungen von Herrn Trump ernst zu nehmen, ihn beim Wort zu nehmen. Hier ist jemand dabei, nach seinen eigenen Spielregeln zu spielen. Die etablierten Spielregeln interessieren ihn nicht. Wem eigentlich welches Land gehört, das ist ihm auch herzlich egal. Er hat sich, glaube ich, angemacht jetzt oder aufgemacht, sich selbst ein größeres Geschenk zu machen, denn diese USA feiert ja in diesem Jahr ihr 250. Bestehen und da würde es sich natürlich im Juli sehr, sehr gut machen, wenn er seinem Wahlvolk, seinen MAGA-Anhängern verkünden könnte, seht mal, ich habe hier ein riesiges Geschenk für euch, nämlich eine zusätzlich große Landmasse mit allen Ressourcen, die dazugehören. Die werden jetzt zu uns gehören und damit bin ich also der größte amerikanische Präsident ever in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
Lassen Sie mich die nächste Frage mal zynisch stellen. Sind Sie sicher, dass diese Botschaft dann auch in den Rust Belts, die ja einigermaßen intellektuell anspruchsvoll ist, weil die Transferleistung von was habe ich eigentlich davon, wenn ich keine Arbeit mehr in der amerikanischen Stahlindustrie habe, dass ich gerade in Grönland Bodenschätze gefunden habe. Kommt das da an?
Das ist ein guter Punkt und auch ein sehr valider. Ich glaube, diese Botschaft wird nicht überall gefeiert werden, ganz sicherlich nicht. Die wirtschaftlichen Eckdaten, die Präsident Trump nunmehr nach einem Jahr vorlegen kann, sind ja nicht besonders berauschend. Die Lebensmittelpreise und überhaupt Überlebensausgaben sind für viele, viele Amerikaner wirklich sehr, sehr deutlich gestiegen. Aber es ist, glaube ich, wie fast überall so. Man kann natürlich auch mit einem außenpolitisch starken Antreten ein Stück weit von innenpolitischen Problemen ablenken. Das tut er ja auch seit Monaten mit Blick auf diesen Epstein-Fall. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird ihn das nicht abhalten, sich eben letztendlich wirklich auch dieses Geschenk in Anführungsstrichen machen zu wollen. Und es liegt nun an uns, ob wir diesen relativ durchsichtigen Plan durchkreuzen oder ob wir dem einfach nur zuschauen wollen.
Geschenke kauft man oder man erhält sie, aber man raubt sie für gewöhnlich nicht. Die Begründung dafür wäre, Schiffe von Russland und China verkehrten en masse tatsächlich vor Grönland. Ist das so?
Nein, das ist dummes Zeug. Das ist nicht so. Die dänischen Marineeinheiten patrouillieren ja zusammen mit den grönländischen Kollegen und auch anderen NATO-Partnern seit längerer Zeit die Gewässer um Grönland und auch in der Arktis in sehr verstärkter Form. Und obwohl es richtig ist, dass Russland versucht, auch hier seit geraumer Zeit die Arktis ein Stück weit zu militarisieren und für seine eigenen strategischen Interessen zu nutzen, ebenso beispielsweise wie China, ist es nun wirklich nicht so, dass vor vor Grönland oder um Grönland herum eine russische Armada steht, die es nun gilt, irgendwie abzuschrecken und zu bekämpfen.
Trotzdem gibt es ja unterschiedliche Töne, auch aus der Riege um Trump. Marco Rubio zum Beispiel, der US-Außenminister, soll angeblich gemäßigtere Töne angeschlagen haben. Man bereite keine militärische Operation vor, sondern einen Kauf Grönlands. Also will quasi sich das Geschenk einkaufen. Jetzt hat Dänemark aber keinerlei, sag mal, Verkaufsbereitschaft bekundet. Im Gegenteil, man sagt, das geht eigentlich überhaupt nicht. Das ist unser Territorium. Was die Grönländer machen, ist nochmal eine andere Geschichte. Das Entscheidende aber ist, sollte er tatsächlich dieses tun, das wäre das Ende der NATO. Ist das in greifbarer Nähe?
Ja, das ist durchaus in greifbarer Nähe, weil wir es bei der Frage um Grönland ja um eine sehr, sehr fundamentale zu tun haben. Wollen wir wirklich mit einem amerikanischen Partner in der NATO weiterleben, dessen Staatsoberhaupt dann auch übermorgen aufwachen könnte und uns verkünden könnte, nun brauche ich Sardinien, um letztendlich meine nationale Sicherheit zu verstärken, oder übermorgen ist die Insel Usedom dran und die kaufe ich dann auch. Also Sie verstehen, was ich damit sagen will. Das ist hier etwas sehr Grundsätzliches, wenn sich ein NATO-Partner wirklich überhaupt nicht mehr an den Gründungsvertrag der NATO hält, ein anderes Mitglied in seiner staatlichen Souveränität und territorialen Integrität bedroht, und das nun auch ja schon seit längerer Zeit. Damit haben die USA einmal mehr die Geschäftsgrundlage der NATO verlassen. Und was das für ein Bündnis bedeutet, was ja auch politisch handlungsfähig bleiben will, muss ich, glaube ich, hier nicht weiter ausführen. Herr Putin und auch chinesische Menschen, wo auch immer auf dieser Welt, andere autoritäre Führer würden sich ja nur freuen, wenn die NATO zerfällt.
Damit wäre Europa dann Freiwild für Putin?
Nein, damit würde die Frage auf dem Tisch liegen, sind die Europäer und Kanadier, wie ich immer explizit mit dazu zähle, weil sie ja auch auf der Appetitliste des Herrn Trump stehen, wäre diese Gruppe von Staaten, die ja nicht zahnlos ist, die ja nicht militärisch hilflos ist, die ja nicht wirtschaftlich schwach sind, wäre diese Gruppe in der Lage, sozusagen sich selbst neu zu organisieren, dann eben halt auch in einem Konkurrenzverhältnis oder in einem Oppositionsverhältnis zu sowohl Russland als auch den Vereinigten Staaten.
Für mich wäre die Frage,
das ist der rosa, ja, aber das ist sozusagen der rosa Elefant, der irgendwo im Raum steht. Und um den kreisen die Verbündeten noch nicht wirklich, weil sie davor zurückscheuen. Aber in meinen Augenblick ist das, oder in meinen Augen, entschuldigen Sie bitte, ist das die zentrale Frage?
In meiner Wahrnehmung ist vor allem das Problem des Schutzvakuums aufgetaucht damit. Also man kann ja nicht im Grunde genommen von heute auf morgen quasi die USA in der NATO oder anstelle der USA die NATO so weit hochrüsten, dass sie verteidigungsfähig wäre. Da wäre doch tatsächlich ein Schutzvakuum da, oder sehen Sie das nicht?
Also zunächst einmal sind diese 32 NATO-Mitglieder ja durchaus in der Lage, glaubwürdig militärische Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit zu gewährleisten. Es ist ja nicht so, dass es nicht da ist, diese Verteidigungsfähigkeit. Sie ist ja da, aber sie muss natürlich in einigen militärischen Bereichen nachhaltig verbessert werden. Wir haben auf der Seite Europas und Kanadas ca. 2,4 Millionen Soldatinnen und Soldaten ohne die Amerikaner. Wir haben zwei Nuklearmächte in unseren Reihen. Wir haben durchaus auch militärisch sehr robuste Streitkräfte in Polen, in den baltischen Republiken, in Skandinavien. Es ist nicht so, dass wir hilflose Babys sind und komplett und zu 100% von den Amerikanern militärisch abhängig sind. Es gibt Bereiche, in denen wir das sind. Diese sind seit langer Zeit bekannt und man kann die auch dementsprechend dann versuchen zu füllen. Sie haben recht, nicht von heute auf morgen. Aber das, worüber wir heute sprechen, Grönland, ist mit Verlaub gesagt ein Thema, das ein Jahr alt ist. Ein Jahr lang kommen aus Washington immer wieder Töne in Richtung Grönland. Also wir hätten jetzt einmal mehr als Europäer wirklich Zeit gehabt, uns auch ein Stück weit auf so etwas vorzubereiten und einmal mehr kriegen dann viele Europäer Schnappatmung und können nichts anderes tun, als dann zu versuchen, irgendwie noch Herrn Trump einzufangen.
Scheint offensichtlich zu sein, dass Europa, so wie ich beim Aufstehen sehe, der Wecker muss immer mehrfach klingeln, bevor man dann wirklich mal aus dem Bett kommt. Europa hat aber die Woche sicher hinter Grönland gestellt, zumindest. Würden Sie sagen, ist da jetzt dringend notwendig? Der Mann gilt ja als wankelmütig, man weiß nicht, was ihm morgen einfällt. Und darüber hinaus hat er auch die Neigung, seinen eigenen Gedanken zu glauben, weil er die für die rechenschaffendsten überhaupt hält. Also Rechtsstaatlichkeit interessiert ihn in dem Zusammenhang auch nicht. Wie kann man ihm also die Stirn bieten?
Also die Solidaritätserklärung, die von Seiten einiger Europäer gekommen ist und auch von Kanada mit unterzeichnet wurde, ist gut und richtig. Das ist schon mal ein wichtiges Signal, auch für uns selbst, also auch für Dänemark natürlich als Selbstvergewisserung und Vergewisserung. Aber ich fände, also man müsste überlegen, welche Hebel wir in Europa auch im wirtschaftlichen Bereich ansetzen könnten, um den Amerikanern deutlich zu machen, wir sind jetzt nicht die hilflosen Babys, sondern ihr wollt ja auch etwas von uns. Ihr wollt weiter in Europa eure Truppen stationieren. Ihr wollt weiter, dass wir eure Waffen kaufen. Ihr wollt weiter, dass wir eure Technologie nutzen und auch kaufen. Und ich habe jetzt also keine sehr sozusagen konkretes oder kein konkretes Gegenpaket schon geschnürt, aber ich würde mal vermuten oder vorschlagen, dass man entlang also einer solchen Gedankenkette den amerikanischen Counterparts auch deutlich machen kann, dass es auch eine konzertierte Gegenwehr seitens Europas gibt. Diese wird aber, glaube ich, nur sehr zögerlich irgendwo im Kopfe bewegt, weil es nach wie vor sehr viele Hauptstädte gibt, die der Meinung sind, das können wir gar nicht tun, denn ohne die Amerikaner können wir auch der Ukraine in ihrem Überlebenskampf und bei einem etwaigen Waffenstillstand nicht helfen. Und ich glaube, das hält Briten und auch Deutsche und natürlich auch Franzosen, vielleicht weniger die Franzosen, aber auch andere, ein Stück weit davon ab, sich lauter zu äußern, als das ich beispielsweise tue.
Mehr Mut und mehr Selbstvertrauen fordert Dr. Stefanie Babst, Politologin und ehemalige Leiterin des Planungsstabs der NATO, angesichts von Trumps neulich geäußerten Besitzansprüchen auf Grönland und damit die Bedeutung für die NATO, die wir auch diskutiert haben. Ich danke Ihnen und wünsche ein angenehmes, ja, schönes Winterwochenende, Frau Babst. Tschüss.
Ja, für Sie auch. Alles Liebe, bis dahin. Tschüss.